Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas Einführung in den Brief an Titus.
Ja, und dann lesen wir in Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben. Dieses Wort gesund ist so wichtig. Wir haben das mehrmals hier im Titusbrief. Titus 1:9, 2:1 geht es um die gesunde Lehre. Der Ausdruck kommt auch vor in 1. Timotheus 1:10 und 2. Timotheus 4:3. Dann haben wir hier gelesen in Titus 1:9 von gesund im Glauben. Das kommt auch vor in Titus 2:2. Und dann haben wir auch den Ausdruck in Titus 2 von gesund sein in der Liebe, gesund sein im Ausharren. Wir lesen in Titus 2:8 von gesunder Rede. Und als Ergänzung noch, in 1. Timotheus 6:3 und 2. Timotheus 1:13 wird gesprochen über gesunde Worte. Da merken wir also, dieses Wort Hygies, gesund, war ein Wort, das der Apostel Paulus liebte. Und natürlich, er hatte einen besonderen Mitarbeiter, der hieß Lukas und war Arzt. Ja, vielleicht hängt das auch mit diesem Mitarbeiter zusammen, dieses Wort gesund. Denn wenn man sieht, wie Menschen gesund sein können und krank werden, da kann man auch eben vieles ableiten vom Natürlichen auf das Geistliche. Was heißt das, wenn es gesunde Lehre gibt? Ja, dann gibt es auch kranke Lehre. Übrigens, das Wort Hygies, gesund, kennen wir von Hygiene. Und Hygiene ist eben die Vorsorge für Gesundheit, indem man die krankmachenden Keime beseitigt. Das sind also genau diese Gesetze in 3. Mose 11, wo gesagt wird, dass man Wasser, das mit Aas in Berührung gekommen ist, darf man nicht mehr benutzen. Oder Tonkrüge, wo ein Aas hineingekommen ist, muss man zerstören. Da werden verschiedene Anweisungen gegeben, eben wie man Krankheiten vermeiden kann durch Hygiene. Oder wenn man einen Toten berührt hatte, durfte man nicht wieder in Kontakt mit den Menschen kommen, sondern musste sich im Wasser waschen. Eben, da sind diese Krankheitserreger drin. Und was ist nun eine kranke Lehre? Das ist eine Lehre, die nicht hundertprozentig falsch und daneben sein muss, aber sie hat Elemente drin, das macht den Menschen letztlich krank im Glauben. Und so gibt es eben gewisse Lehren, die sind ziemlich dem Evangelium entsprechend, aber trotzdem führen sie dazu, dass Menschen depressiv werden. Weil gewisse Dinge überbetont wird und zum Beispiel die Gnade Gottes und auch die Kraft Gottes in der Nachfolge zu wenig betont wird. Oder es kann krank werden, indem man immer nur betont die Seite Gottes und die Seite des Menschen überhaupt nicht. Ja, dann führt das dazu, dass man eben denkt, ja, es ist so nicht von mir abhängig, ich kann da ein bisschen drauf losleben, wie ich will. Nein, es gibt beide Seiten. Es gibt die Gnade Gottes, aber es gibt auch die Verantwortung. Aber diese Dinge müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander gelehrt werden, sonst ist die Lehre eben krank. Und das wirkt sich dann im Leben der Gläubigen aus. Und wenn wir lesen eben von krank in der Liebe, ich lese jetzt gerade weiter in Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, also das heißt gesund in der Liebe, im Ausharren, das heißt gesund im Ausharren und so weiter. Ja, also wenn wir das überlegen, es gibt, man kann gesund im Glauben sein, man kann aber auch krank im Glauben sein. Ja, natürlich. Zum Beispiel wird man krank im Glauben, wenn man eben Dinge glaubt wie, ein Gläubiger sollte immer gesund sein. Das ist krankhafte Lehre. Denn die Bibel lehrt nirgends so etwas, sondern sie sagt ganz klar, die Erlösung des Leibes, des Körpers, wird erst kommen bei der Wiederkunft des Herrn Jesus nach Römer 8. Und darum können wir eben heute in diesem Körper, der noch nicht erlöst ist, darum kann er noch sterben, noch krank werden, darum können wir eben leiden und Gott kann Krankheit auch benutzen, brauchen, um uns zu erziehen und zu formen in seinen Händen. Aber eben, wenn jemand sagt, mein Glauben, wenn ich krank bin, dann sage ich mir, in Christus bin ich gesund. Ja, der Schnupfen ist immer noch da. Und man sagt, ja, aber du hinkst ja immer noch. Nein, im Glauben weiß ich, der Herr hat mich geheilt. Und der hinkt immer noch. Ich meine, da ist man auf der Linie, um in die Psychiatrie zu kommen. Das sind krankhafte Dinge, wo man sich einfach Dinge einredet, die gar nicht sind. Und wir wissen, wie aktuell eben solches Denken ist. Und da müssen wir ganz klar dem widerstehen. Und im Licht von Titus 1 sehen wir, spielt eben der Dienst der Ältesten eine große Rolle, die solche Dinge nicht einfach stehen lassen, sondern ganz klar sagen, das ist kranke Lehre, das können wir nicht akzeptieren. Und dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben. 1 Vers 13. Und nicht achten auf jüdische Mythen und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind greulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Aber da sind falsche Lehrer umher, in der ganzen Christenheit und in den Gemeinden, die genau eben diese Gesinnung aufweisen, aber sich ausgeben als Werkzeuge Gottes und dabei eben die Gemeinde verderben. Und da sehen wir auch die Aufgabe der Ältesten, dass sie solche Dinge nicht akzeptieren. Da müssen sie eben als Männer hinstehen. Wir gehen weiter, Titus 2, Vers 2 haben wir gesehen, gesund im Glauben, in der Liebe. Da kann man auch krank sein in der Liebe. Ja, es ist zum Beispiel möglich, dass das Verhältnis von Mann und Frau in der Gemeinde, dass das ungesund wird. Zu nahe. Ich habe gerade vor kurzem gelesen von einer Gemeinderichtung, Wort und Geist, die hat sich in Deutschland sehr ausgebreitet. Das ist echt Horror. Der Prediger sagt also jetzt, die ganze Gemeinde ist in Stimmung gebracht, ja, jetzt aber nicht den Nachbarn auf dem Sitz zu nahe zu kommen. Und schon geschieht's. Machen Sie genau das. Und da ist es zu unzähligen oder zu vielen Fällen von Ehebruch und so weiter gekommen. Und alles quasi unter dem Deckmantel der christlichen Liebe. Nein, das geht nicht. Und wir haben in der Bibel ganz klare Anweisungen zum Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Der Apostel Paulus sagt dem Timotheus, dass er ältere Frauen in der Gemeinde soll er ermahnen, so wie eine Mutter. Also wenn er sich überlegt, wie würde ich mit meiner Mutter sprechen? So soll ich mit einer älteren Schwester in der Gemeinde reden. Also mit einem Respekt und auch mit einer Distanz, gesunden Distanz. Und er sagt dann auch, und den jüngeren Schwestern gegenüber soll er begegnen. Man kann das kurz aufschlagen, 1. Timotheus 5. Hm. Vers 1, einen Älteren fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Keuschheit oder Reinheit. Also achte darauf, dass in der Gemeinde eben dieser gesunde, respektvolle Abstand gegenüber dem anderen Geschlecht gewahrt ist. Sonst ist es krank in der Liebe. Und das macht auch krank im Glauben und so weiter. Dann gesund im Ausharren. Also auch da kann man sich überlegen, es gibt die Möglichkeit, krank sein im Ausharren. Ja, ich habe das erlebt, wie ein Freund von mir krebskrank wurde und er hatte kleine Kinder. Und dann haben Angehörige sich gesagt, das kann unmöglich sein, dass der Herr will, dass er heimgeht. Das kann einfach nicht sein. Und sie haben dann wirklich versucht, den Herrn auch wirklich zu zwingen, dass er da eingreift. Und sie gingen in ihrem Ausharren so weit, dass sie sagten, eben, dass sie so die Überzeugung hatten, der Herr wird eingreifen. Und er hat es nicht getan. Er hat ihn heimgenommen. Und das ist ein schrecklicher Schlag für die Familie. Wer kann das verstehen? Aber es war eben ein krankhaftes Ausharren, indem man etwas behauptet hat, wozu der Herr nicht eine Verheißung gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass die Frau hat sich vom Glauben abgewendet und lebt heute mit einem Freund zusammen. Also wirklich, die hat dadurch, kann man sagen, in der Folge Schiffbruch erlitten im Glauben. Und das ist nicht gesundes Ausharren, sondern krankhaftes Ausharren. Und so sehen wir, sind diese ganz konzentrierten Anweisungen, die sind von so gewaltiger Bedeutung für ein gesundes Leben im Glauben. Vers 3. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen stand. Oder man kann übersetzen, wie es dem Heiligtum geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Lehrerinnen des Guten. Hier ist schön dieser Ausdruck, die alten Frauen, wie es dem Heiligen Stand geziemt. Also er sieht das Volk Gottes als eine Priesterfamilie. Ja, so wie im Alten Testament die Söhne Aarons waren die Priester und die Töchter Aarons, die gehörten eben zum Heiligen Stand. Nicht wahr? Von Elisabeth wird das ausdrücklich gesagt in Lukas 1. Sie war aus den Töchtern Aarons. Und das war eben eine sehr, kann man sagen, eine bevorrechtigte Stellung im Volk Gottes, zur Priesterfamilie zu gehören. Und hier wird gezeigt, eigentlich die ganze Gemeinde, Männer und Frauen, gehören eben zur Priesterfamilie. Und diese Würde verpflichtet zu einem dementsprechenden Verhalten. Eben nicht verleumderisch. Also heute würde das bedeuten, damals gab es kein Telefon. Aber was geht alles übers Telefon, oder? Das geht nicht entsprechend diesem Stand des Priestertums, dass man einfach so da dann diese Leute herfährt und dann dort und einfach, weil es irgendwie so interessant ist oder scheint interessant zu sein. Nicht Sklavinnen von vielem Wein, auch da, also ganz praktisch, das Verhältnis zum Alkohol. Nicht wahr? Das ist auch ein Thema. Ein Thema, über das spricht man nicht viel, weil diese Dinge im Verborgenen geschehen können. Dass der Alkohol eben zu Hause echt ein Problem ist. Damit angesprochen, aufgepasst, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Sehen wir eine riesige Aufgabe der älteren Frauen in der Gemeinde gegenüber den Jüngeren. Und eben sie ganz praktisch auch anzuleiten, auch durch ihr Beispiel, unterstützt durch das Beispiel, was es heißt, eben die Männer zu lieben. Natürlich kann man sagen, bei der Frau ist es viel mehr natürlicherweise bedingt, dass sie den Mann liebt. Wir haben ja die ausdrücklichen Befehle an die Männer, Epheser 5 zum Beispiel, ihr Männer liebet eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das muss bei den Männern offensichtlich viel direkter als Befehl gesagt werden. Aber hier wird doch gezeigt, dass ältere Frauen müssen das auch lehren, den jungen Frauen. Es geht darum, dass ihr eure Männer wirklich liebt. Und dann eben an zweiter Stelle ihre Kinder zu lieben. Das hat seine Bedeutung. Dass es zuerst heißt, die Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Weil natürlich sind die Kinder ganz wichtig, aber die Kinder sind nicht der Mann. Und darum ist es wichtig, dass eine Frau, obwohl die Aufgabe mit den Kindern sehr zeit- und kraftintensiv ist, da kann es eben leicht sein, dass der Mann dann aufs Nebengeleis gerät. Und darum wird gesagt, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Und dann eben, sie sollen besonnen sein. Sowieso ein typisches Stichwort von Titus, habe ich auf dem Blatt auch aufgeführt, alle Stellen. Besonnen, das heißt eigentlich gesunden Menschenverstand haben. Das ist wirklich etwas Wichtiges, das mit dem gesunden Menschenverstand. Und da kann man auch viele Verirrungen im christlichen Glauben kann man erkennen, wenn man merkt, das widerspricht jeglichem gesunden Menschenverstand. Merkt man, das sind fremde Gedanken, die da hineingekommen sind, die wir eigentlich im Wort Gottes so nicht finden. Und Gott möchte, dass wir ein gesundes Denken haben. Und ich habe ja heute schon erklärt, auch die Logik ist eben nicht etwas Mutwilliges, das Menschen so mal erfunden haben, sondern die Logik ist begründet in dem Herrn Jesus, der Logos ist. Und darum auch der gesunde Menschenverstand kommt von Gott. Besonnen, keusch, also bedeutet auch rein. Das bedeutet eben das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Und da geht es jetzt sogar um verheiratete Frauen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn man kann sagen, in den vergangenen Jahrzehnten haben Modeschöpfer diesen ganzen Aspekt der Keuschheit und der Reinheit versucht, in unserer Gesellschaft zu zerstören. Und darum sind diese Worte sind so, so wichtig, gerade im Blick auch auf die Frage, wie kleidet man sich als Frau. Aber sieht man jetzt, das ist jetzt der Punkt, die älteren Frauen sollen die jungen Frauen unterweisen. Das fällt natürlich einer älteren Schwester viel einfacher, einer Jüngeren zu sagen, dieser Ausschnitt, das geht jetzt echt nicht. Also wenn ein Bruder kommt und sagt, du, also das mit dem Ausschnitt, das gibt oft Riesenprobleme, oder? Man hat es zwar gesagt, aber es bringt gar nichts. Und eine ältere Frau in der Gemeinde hat, die das Vertrauen hat, das ist natürlich auch wichtig. Es gibt auch ältere Frauen, die haben überhaupt nicht das Vertrauen. Und wenn die dann kommen, das zerbricht Porzellan. Aber eben, die müssen das eben lernen und das Vertrauen auch gewinnen. Und dann können sie die jüngeren Frauen anweisen, besonnen zu sein. Ist logisch zu denken. Nicht nur zu denken, wie empfindest du das? Nein, wie empfindet das ein Mann? Du bist echt eine Gefahr so für andere Männer. Habe ich noch nie gedacht. Ja, ist aber so. Also, das ist ein ganz wichtiger Dienst in der Gemeinde. Wir haben in Kapitel 1 über die Ältesten gesprochen. Und jetzt geht es da speziell um die älteren Frauen, die Jungen anweisen. Die haben eine ganz wichtige Aufgabe in der Gemeinde. Und dann auch, was eben die Bedeutung der Arbeit zu Hause anbetrifft, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Also, ich meine, es ist so normal heute, man sagt, also wenn wir dann heiraten, junges Paar, wenn wir heiraten, machen wir Job-Sharing. Ich werde 3 Tage arbeiten, er 3 Tage. Aber da geht völlig verloren, wie Gott eigentlich die Aufgabenverteilung sieht, mit wer hat die Hauptverantwortung zu Hause, auch mit den Kindern und so weiter. Und was ist die Aufgabe des Mannes, sodass sie sich gegenseitig ergänzen. Aber es ist genau das, was die Neomarxisten wollen. Die Neomarxisten haben ein Programm seit Jahrzehnten, mit dem sie unsere ganze Gesellschaft zerstören wollen. Ihr Programm ist, die Familie, die Ehe soll zerstört werden und letztlich sogar der Unterschied zwischen Mann und Frau. Das ist dieses Gender Mainstreaming. Und das ist eine Sache, die bei der UNO ganz oben in der Agenda steht, auch bei der EU. Und auch in der Schweiz wird auf Regierungsebene wird da gepusht. Und das soll dazu führen, dass man auch schon im Kindergarten die Kinder beeinflusst. Du musst nicht einfach denken, du bist ein Junge. Und ein Junge ist anders als ein Mädchen. Du musst dich einmal entscheiden, was du sein willst. Und du kannst, da gibt es verschiedene andere alternative Lebensformen. Und das soll jetzt mehr und mehr auch sogar auf Kindergartenebene gebracht werden. Die wollen alles von Grund auf zerstören, weil das Ziel des Neomarxismus ist, eine völlig neue Gesellschaft, wo alle gleich sind. Ja, alle gleich. Wenn man das in der Musik machen würde, alle gleich, ja, dann hat man am Schluss atonale Musik und Zwölftonmusik. Dann klingt so. Der ist zwei am Abend. Aber wenn es so tönt, dann haben eben nicht alle Töne die gleichwertige Funktion. Sondern am Schluss bin ich in E-Dur gelandet und E ist der Grundton, H ist der zweitwichtigste, Gis der drittwichtigste. Es gibt eine Verteilung, nicht eine Gleichstellung aller Töne, sonst haben wir das Chaos. Und die wollen am Schluss das totale Chaos. Aber das sind eben darum ganz wichtige Texte, die helfen uns, diesen endzeitlichen Strömen wirklich Strömungen entgegenzuhalten und zu zeigen, was ist Gottes Wille? Wie denkt er über eine Ehe, eine Familie nach seinen Plänen? Und dann geht das weiter. Vers 6. Die Jünglinge oder die jungen Männer desgleichen ermahne, besonnen zu sein. Auch da wieder, besonnen, gesunden Menschenverstand haben. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Da sehen wir nun wieder einen Titus, der als ein etwas älterer Mann eben jüngere Männer durch sein Beispiel ermutigen muss, ein Mann nach Gottes Plan zu sein. In der Lehre Unverderbtheit. Also der Gegensatz wäre in der Lehre Verderbtheit. Da werden eben richtige und falsche Dinge einfach so durcheinander gemischelt. Aber er soll ein Beispiel sein, in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Also gesunde Rede, das Gegenteil wäre kranke Rede. Und da kann man sein eigenes Vokabular ein bisschen durchgehen und dann sieht man, oh, das sind krankhafte Ausdrücke, die kann ich als Christ nicht verwenden. Weil das sind Ausdrücke, wo die Gegenpartei mich verurteilen kann. Nicht wahr? Und wir wissen, wie das ein Problem ist, dass manche sogar auf der Kanzel unflätig sprechen. Das ist so übel. Aber die Gottlosen, die merken das zum Teil. Fangen sich, wow, die wollen modern sein. Dabei machen sie sich völlig lächerlich und unglaubwürdig. Also hier haben wir klare biblische Lehre, bis in den Gebrauch der Wörter hinein. Gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Dann kommt die Knechte ermahne, ihren eigenen Herren unterwürfig zu sein. In allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend. auf dass sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Die Knechte, oder man kann auch übersetzen Sklaven, das sind also die Arbeitnehmer. Also man muss nicht sagen, ja, dieser Vers hat nichts mehr zu sagen heute, ich bin kein Sklave. Nein, hier wird eigentlich der Arbeitnehmer angewiesen, wie er sich verhalten soll und dass sein Verhalten dazu führen soll, dass die christliche Lehre geschmückt wird. Ja, das heißt zieren. Die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Also ihr Leben als Arbeitnehmer soll ein Schmuck sein für die christliche biblische Lehre. Und dann kommt jetzt wieder so ein Konzentrat an Lehre. Das zweite jetzt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich von niemandem verachten. Nun, hier haben wir zuerst einen Blick in die Vergangenheit, als der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Und zwar heilbringend für alle Menschen. Auch da haben wir wieder einen klaren Hinweis, dass Gott die Rettung für alle Menschen möchte. Und dann wird erklärt, dass diese Gnade Gottes, dass die uns belehrt, die uns unterweist. Die Folge ist, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste, man kann sich fragen, was umfasst alles die weltlichen Lüste? Ist alles das, worüber sich die Gottlosen freuen ab Freitagabend und dann auch zwischendurch. Also die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also wir haben zuerst vor 2000 Jahren das Kommen Gottes in die Welt und jetzt haben wir diese jetzige Zeit, in der die Christen eben unterwiesen durch die Gnade Gottes so leben, dass sie eben dieser Gnade Gottes würdig entsprechen. Und dann heißt es, Vers 13, erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Das ist nun die Zukunft, die Wiederkunft Jesu. Merken wir das Konzentrat, also das erste Kommen, dann die Zwischenzeit, in der wir jetzt leben, durch Glauben und dann eben die Aussicht, der Herr Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und zwar ist es so, der Ausdruck erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Da hat es schon Leute gegeben, die haben gesagt, das bedeutet Folgendes. Die glückselige Hoffnung, das ist die Entrückung der Gemeinde. Und dann die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes, das ist das Kommen des Herrn Jesus sichtbar für die Welt. Stimmt nicht. Weil im Griechischen kommt hier zur Anwendung die Regel von Sharp. Ich habe die unter elftens in einem anderen Zusammenhang kurz skizziert. Wenn zwei Hauptwörter, sagen wir A und B, durch das Wort und verbunden sind, da haben wir also die glückselige Hoffnung, also die Hoffnung und Erscheinung. Wenn so zwei Hauptwörter durch und verbunden sind, aber im Griechischen nur vor dem ersten Wort der Artikel steht, die, und vor dem zweiten nicht, dann sind diese zwei Hauptwörter das Gleiche. Mit anderen Worten, diese glückselige Hoffnung und die Erscheinung ist ein und dasselbe. Das ist wirklich das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber das erwarten die Gläubigen eben auch als ein freudiges Ereignis. Natürlich wissen wir, vorher wird noch die Entrückung stattfinden und dann gehen wir in die himmlische Herrlichkeit, dann kommt die Hochzeit des Lammes und dann werden wir mit dem Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkommen. Aber wir freuen uns auf diesen Tag, weil jetzt ist er noch der Verworfene. Und weil wir auf seiner Seite stehen, sind wir auch verworfen. Aber wenn er einmal kommt, werden sich alle vor ihm beugen müssen und wir werden auf seiner Seite stehen. Und darum ist nicht nur die Entrückung eine wunderbare Hoffnung und Erwartung der Gläubigen, sondern auch dazu das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und gehen wir gleich weiter. Erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jetzt haben wir da, sind das zwei Personen. Unser großer Gott und dann der Heiland Jesus Christus. Nein, hier kommt wieder Sharps Regel zur Anwendung. Wir haben zwei Hauptwörter. Gott und Heiland, ja? Und hier ist wieder im Grundtext die Regel erfüllt. Es sind zwei Nomen, A und B. Die dürfen keine Eigennamen sein. Sie müssen in der Einzahl sein, verbunden mit dem Wort und. Der bestimmte Artikel, der, die, das, im Griechischen darf nur vor dem ersten Wort stehen. Dann ist das das Gleiche. Und hier gilt also eindeutig, weil, ich war, wir haben hier in der Schule gelernt, keine Regel ohne Ausnahme in der Grammatik. Und das ist eine Regel, bei der man nie eine Ausnahme entdecken konnte. Sharp hat diese Regel getestet an Hunderten von Beispielen, um nicht sogar noch mehr zu sagen, Tausenden in der griechischen Literatur und hat nie eine Ausnahme gefunden. Und diese grammatische Regel haben wir auch im Neuen Testament und sie geht immer auf. Also das heißt, dieser große Gott hier ist die gleiche Person wie der Heiland. Mit anderen Worten, dieser Text nennt Jesus Christus unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Und da gibt es tatsächlich Leute, die haben die Frechheit zu behaupten, Jesus Christus wird in der Bibel gar nicht als Gott bezeichnet. Und diese Irrlehre greift mehr und mehr um sich. Und übrigens gerade unter judaisierenden Leuten, die sagen, ja, wir müssen zu den jüdischen Wurzeln zurückkehren und im jüdischen Denken ist diese eine Dreieinheit, das ist völlig undenkbar. Stimmt zwar überhaupt nicht, kann das Gegenteil beweisen in der rabbinischen Literatur. Und eben, das ist griechisches Denken, das hat man im 4. Jahrhundert, hat man sich das ausgedacht und dann im Konzil von Nicäa hat man das festgelegt. Das ist ein solcher Unsinn. Man kann das ganz klar, das ist eine skandalöse Fälschung der Geschichte, wer solche Dinge sagt. Man kann zeigen bis in die Frühzeit der Christenheit, dass die Gottheit des Herrn Jesus und dass er ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende, dass das gelehrt worden ist. Und eben die Bibel lehrt das an vielen Stellen. Ich habe hier auf dem Blatt noch verschiedene Stellen angegeben, wo der Herr Jesus ganz klar in seiner Gottheit bezeugt wird. Johannes 1, Vers 2, 20, Vers 28, dann Apostelgeschichte 20, 28, Römer 9, 5 und so weiter und so fort. Und hier wird er sogar genannt, unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. Und dann wird nochmals von ihm erklärt, wie er sich am Kreuz für uns hingegeben hat, um uns eben loszukaufen von all dem, was gegen die Gebote Gottes ist, um uns reinzumachen für sich selber, damit wir ein Eigentumsvolk seien. Ich streiche mir ja so konsequent beim Bibellesen an, alle Namen Gottes. Das ist wunderbar. Dann schon bald wird man hunderte von Namen finden, die eben Gottes Wesen umschreiben. Und dann habe ich auch begonnen, alle Namen der Erlösten mit einer anderen Farbe anzustreichen. Und da findet man das ganz schnell wieder beim Durchblättern der Bibel. Dann findet man die Ausdrücke wie jetzt im Titusbrief, Vers 1, die Auserwählten Gottes. Ja? Und jetzt hier eben dieser Name, ein Eigentumsvolk. Also ein Volk, das ganz Gott, das ganz dem Herrn Jesus Christus gehört. Und das sich auszeichnet eben durch Eifer in guten Werken. Nicht wahr? Titus war ein eifriger Mann, haben wir gesehen. Und er sollte das lehren, wie wichtig es ist, dass alle Gläubigen wie Titus sind. Eifrig in guten Werken. Und dann wird ihm erklärt, er soll diese Dinge reden und ermahnen, überführen. Überführen, das heißt also Leute, die sagen, ja, das sehe ich völlig anders. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, das ist doch so. Dann muss man beweisen, dass es so ist. Und das ist überführen. Und das war auch eine Aufgabe von Titus. Also nicht nur einfach behaupten, sondern erklären, warum die Dinge so sind. Und dann wird ihm noch erklärt, mit aller Machtvollkommenheit, lass dich von niemandem verachten. Sehr starke Ausdrücke. Aber sehen wir, die Autorität des Titus war nicht begründet in seiner Person, sondern in dem Wort Gottes, das er weitergab. Und so ist niemals die Autorität in uns selbst begründet. Ja, eine gewisse moralische Autorität haben Gläubige, die wirklich auch so leben, wie der Herr das will. Aber letztlich ist eben ihre Autorität die Autorität des Wortes Gottes. Kapitel 3. Übrigens noch eine kleine Bemerkung. Wir leben in einer Zeit, wo man sagt, ich habe den Eindruck, es ist so und so. Also für mich irgendwie, ich vermute, es ist so und so. Also so auffällig, wie wenig auch gerade Verkündiger des Wortes Gottes mit Überzeugung für etwas hinstehen können. Das Wort Gottes sagt so und so. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber die Erkenntnis ist Stückwerk. Natürlich ist die Erkenntnis Stückwerk. Aber wir sollen Fortschritte machen und lernen. Und eben das Wort Gottes prüfen, wie die Beröhrer, ob es wirklich so ist in der Bibel. Und wenn wir wirklich erkennen, die Bibel sagt das so und so, dann sollen wir auch dazu stehen. Und nicht einfach, ja, vielleicht und möglicherweise. Oder was ist denn biblische Erkenntnis? Eine demokratische Übereinkunft im Hauskreis. Ja? Also, wir nehmen einen Bibelvers durch und alle, jetzt hätte ich fast gesagt 7, aber ein Hauskreis geht ja bis 6, oder? Ja, also alle 6 im Hauskreis äußern sich dazu und die Mehrheit, was die Mehrheit denkt, das ist dann die Wahrheit, ja? Nein, so geht es nicht. Aber so kann es auch gehen an der Ausbildungsstätte. Bibelschule oder theologische Ausbildungsstätte. Es gibt zu diesem Punkt in der evangelikalen Welt 5 Standpunkte. A, B, C, D. E. Und ich neige am ehesten zu B, aber ich könnte mir E auch vorstellen. Und übrigens eventuell auch noch ein F. Ja? Wo sind da die Gewissheiten? Sie sind verloren gegangen. Ja, gehen wir weiter, Kapitel 3. Erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten unterworfen zu sein. Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, gelinde, alle Sanftmut erweisend gegen alle Menschen. Nun, wir haben gesehen, die Kreter waren ein aufrührerisches Volk und das war auch historisch so. Man muss sich vorstellen, um 67 vor Christus sind die Römer einmarschiert auf Kreta. Und da haben sie eine neue Regierung bekommen, ja? Und das ist nicht so ganz einfach, ja? Wenn da eine Armee einmarschiert ist und dann der Obrigkeit gehorchen. Und trotzdem lehrt diese Stelle hier, erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten unterworfen zu sein. Das anzuerkennen. Auch wenn man unter einem schwierigen Regime steht. Aber es ist natürlich klar, die Regierung darf nie etwas fordern, was gegen unsere Glaubensgrundlagen verstößt. Dann gilt, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das sind ja nur Ausnahmen. Und das meiste können wir ohne Problem mitmachen. Müssen wir. Nur wenn es ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt. Vers 3, jetzt wird erklärt, warum wir so gegen die anderen Menschen sein sollen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Es ist so wichtig, dass man die Vergangenheit nicht vergisst. Dann ist man anderen Menschen gegenüber viel, viel gnädiger. Ja? Ungläubigen, die mit Überzeugung dem Wort Gottes widerstreiten, und dann denkt man, ja, war bei mir früher genau auch so, oder? Ja, und darum, also das Erinnern an die Vergangenheit. Und dann kommt Vers 4, das göttliche Aber. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Dieses Aber brachte die große Wende in das Leben eines jeden Gläubigen. Ich habe mal als junger Mensch das war noch auf dem Gymnasium mit dem Religionslehrer, einem Pfarrer, der ein Ballgristpfarrer war, hatte ich eine Auseinandersetzung und er behauptete, nein, man kann doch nicht sagen, dass die Bibel wirklich wörtlich inspiriert sei. Und sein Bruder sei Theologieprofessor und der sage auch, man kann doch nicht sagen, dass jedes kleine Wörtchen da in der Bibel inspiriert ist. Ja. Nimm mal alle kleinen Wörter aus der Bibel weg und schau mal, was übrig bleibt. Das sind ja gerade entscheidende Strukturwörter, als aber. Ich fand dieses kleine Wort aber, das macht alles neu. Als aber die Güte und die Menschenliebe, übrigens auf Griechisch, Philanthropia. Man spricht so gerne über die Philanthropen, ja, das die die Gutmenschen, ja, die so gerne ein bisschen da spenden, weil sie ein paar Milliarden haben. Und dort spenden. Aber hier wird von der Menschenliebe Gottes gesprochen. Das ist etwas ganz Besonderes, das uns berühren muss. Dass Gott Menschen liebt, weil sie Menschen sind. Die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Er rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Also da wird ganz konzentriert Gottes Heilswerk im Herrn Jesus vorgestellt, mit einem Konzentrat. Ich war, da haben wir die ganze Rechtfertigungslehre aus dem Römerbrief kurz hineinformuliert. Gerechtfertigt durch seine Gnade. Also Gott rechtfertigt, das heißt, spricht jeden Menschen gerecht. Er sagt, dieser Sünder ist in meinen Augen vollkommen gerecht. Weil der Herr Jesus durch sein Werk am Kreuz alle seine Schuld weggetan hat. Gerechtfertigt durch seine Gnade, ohne unsere eigene Leistung. Und dann sagt er Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, auf dass die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Auch da wieder, das Wort ist gewiss und das steht im Gegensatz zu dem, wie es für viele Gläubige heute nicht mehr gewiss ist. Und darum sind diese Verse so wichtig. Das Wort ist gewiss. Natürlich kann jemand sagen, aber ob wir das richtig verstehen? Ja, das ist eine große Frage. Aber in 1. Korinther 3 wird zum Beispiel erklärt, wenn wir fleischlich leben, dann können wir Gottes Wort nicht richtig verstehen. Also es hängt sehr stark davon ab, ob wir wirklich treu entschieden mit dem Herrn leben, dann gibt er uns auch mehr Licht über sein Wort. Aber er kann sein Licht geben. Wenn man sagt, die Bibel, ja, weiß ja doch nicht so recht, was alles das bedeutet, dann sagt man, Gott kann uns nicht erklären, was sein Wort bedeutet. Aber nach 1. Korinther 3 hängt es wirklich davon ab, ob wir einem fleischlichen Leben abgesagt haben und eben mit dem Herrn und mit seiner Gnade entschieden den Weg gehen wollen oder nicht. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Und wieder mit der Betonung, das muss Auswirkungen haben im Leben. Vorhin hat er gesagt, wir sind gerettet worden, ohne Werke. Aber jetzt, wo wir gerettet sind, da ist es ganz wesentlich, dass diese guten Werke stattfinden. Und diese guten Werke, habe ich hier aufgeführt auf dem Blatt, kommen eben im Titusbrief besonders oft vor. Und noch zum Schluss. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Törichte Streitfragen aber, Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und eitel. Einen sektierischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er durch sich selbst verurteilt ist. Ein sektierischer Mensch ist nicht gezwungenermaßen ein Irrlehrer, sondern ist ein Mensch, der eine Spaltung herbeiführt unter den Gläubigen durch eine Sonderlehre. Und da geht es wie beim Fußball, zuerst gelbe Karte, dann rote Karte. Und dann ist er weg. Ja? Steht hier, weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Und wenn man da wartet und wartet und wartet, macht er die ganze Gemeinde kaputt. Und da geht es wieder um den Dienst der Ältesten. Gelbe Karte, rote Karte. So geht das. Das sagt die Bibel. Und das ist ein Schutz für die Gläubigen. Wenn solche Leute, die Gemeinde durcheinander bringen, wenn die nicht einfach agieren können, wie sie wollen. Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, die sollen dann Titus ersetzen auf der Insel, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, auf das ihnen nichts mangle. Lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Hier geht es also auch um weitere Missionare, die eben von der Gemeinde unterstützt werden sollen, wie ein Apollos, dass sie ihre Missionsreisen unternehmen können. Und schließlich, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ja, dann wollen wir noch zusammen schließen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Perle, diesen Titusbrief, der so praktisch und konkret ist, gerade auch für unsere Zeit. Er war schon immer aktuell, aber du siehst, in welcher Zeit wir leben und wie so viele Dinge, die früher noch feststanden, heute in Frage gestellt werden, wie die Fundamente umgerissen werden. Und so sind wir froh, dass wir durch diesen Brief auch ermutigt werden, in dieser Zeit mit dir mutig voranzugehen. Und wir haben am Schluss wieder von dieser Gnade gelesen. Wir hatten schon gelesen von dieser Gnade, die uns errettet hat und auch jetzt von dieser Gnade, die uns hilft, als Errettete bis zum Schluss treu den Weg zu gehen. Danke, dass wir uns freuen dürfen auf dein Kommen und auch auf deine Erscheinung, wenn du das letzte Wort auf dieser Erde reden wirst. Und so möchten wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen, dass du uns bewahrst, wenn wir weitergehen, wenn wir nach Hause gehen, und dass du uns hilfst, in dieser letzten Zeit bis zu deinem Kommen zu bestehen mit dir. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den dritten Teil des Themas Einführung in den Brief an Titus.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den 3. Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.